Endlich wieder Podcast-Zeit. Wir sind bei Folge 5 angelangt. Heute geht es um die SAP-Formulartechnologie Adobe Forms. Und ja, freut mich besonders, dass wir heute noch mehr Know-how an Bord haben. Wir haben den ersten Gast, nämlich Chris Martin von der Software AG. Viel Spaß beim Zuhören.
We love Formulare, der SAP-Formular-Podcast mit Frank Engert und Michael Keller.
So, hallo, willkommen zur nächsten Folge von unserem Podcast Vila Formulare. Letztes Mal haben wir über die Technologie Smartforms gesprochen, das war Folge 4. Und heute, logisch aufgebaut, geht es natürlich jetzt um Adobe Forms, die aktuelle Technologie, die SAP für Neuentwicklungen empfiehlt, auch unter S/4HANA. Und mich freut es ganz besonders, dass wir heute unseren ersten Gast zu Besuch haben, den Christopher Martin. Und ja, ich würde gleich mal an dich das Wort übergeben, Chris, dass du dich mal kurz vorstellst.
Ja, klar, gerne. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Kurz zu meiner Person. Christopher Martin, hat Frank ja bereits gesagt, weil die Frage immer aufkommt, Martin ist der Nachname. Ich habe meine Ausbildung 2018 bei der Software gemacht und 2021 auch erfolgreich abgeschlossen als ABAP-Entwickler und bin seitdem auch als ABAP- und Formularentwickler tätig. Durfte bereits in jeglichen Modulen, SDMM, FI, aber auch QM, PP und so weiter, Formulare entwickeln. Bin aber aktuell dabei, mich über eine Beraterschulung weiterzubilden und im Endeffekt auf den SD-Bereich zu fokussieren.
Genau, das finde ich auch eine coole Sache insofern, weil die Technologie ist das eine. Das andere ist ja immer die Anwendung, ne? Also SD hast du gerade eben gesagt, das ist ja eine der Kernanwendungen, mit denen wir es auch in unseren Projekten zu tun haben. Und es hilft natürlich, wenn man sich in so einem Modul auch ganz gut auskennt und auch die Fachanforderungen zum Beispiel kennt und auch beurteilen kann, ne?
Genau, ja.
Okay, dann fangen wir doch mal langsam an. Der Chris ist heute nämlich hauptsächlich auch deswegen da, weil wir mal auch so ein bisschen in die Projekte schauen wollen. Ich habe ja schon erwähnt, Adobe Forms, die Technologie, die man wählen sollte, die SAP auch empfiehlt. Und von der zeitlichen Einordnung, wir sind im Jahr 2005, vielleicht nochmal kurz so zurückerinnern, die Leute, die damals schon ja mit SAP und ABAP Berührung hatten, die sind vielleicht damals auch schon mit Adobe Forms in Berührung gekommen. Wir hatten damals schon eine objektorientierte Welt sozusagen. Ich sag's immer wieder, das kam erst so in den 2000ern, Anfang der 2000er so richtig auf. Vorher hatten wir keine Objektorientierung. Und genau, deswegen gibt's schon eine Zeit lang, ist bewährt, würde ich sagen. Und wir wollen doch gleich mal so ein bisschen anfangen. Welche Berührungspunkte hatten wir denn zuerst mit Adobe Forms? Ich weiß nicht, Michael, willst du vielleicht mal deinen ersten Berührungspunkt preisgeben mit Adobe Forms?
Gerne. Nach der Arbeit mit Subscript und Smartforms kam tatsächlich irgendwann Adobe Forms, das Neueste vom Neuesten. Und das war dann natürlich nochmal ein echter Augenöffner, weil man gesehen hat, wie viel da an Weiterentwicklung von Smartforms zu Adobe Forms drin war. Und auch ganz, ganz viele neue Fragestellungen, zu denen damals wirklich von der Architektur zum Beispiel gar keine Antworten hatte. Also das war absolutes Neuland. Und hat aber dann in einem großen Projekt, weiß ich noch, 2010 war das gewesen, hat sich das ganze Adobe Forms Thema so richtig bewiesen. Da hatte man dann schon ein paar Erfahrungen und konnte damit dann mal tausende Formulare dadurch prozessieren. Und ja, hat damals Spaß gemacht, mit der Technologie, mit der Folgetechnologie da arbeiten zu dürfen.
Wie würdest du so den Fortschritt beschreiben? Also wir gehen ja nachher noch darauf ein, dass es jetzt den Lifecycle-Designer gibt, um das Layout auch ein bisschen vielleicht ja flexibler zu sein.
Das war auch der größte Aha-Effekt, dieser Lifecycle-Designer, mit dem dann tatsächlich die Dinge zu platzieren. Da hatte man dann die Idee des, naja, die Daten schon ordentlich bereitstellen und platzieren, hat man schon weiterentwickelt, bis quasi so zur Kür getrieben. Und da war das dann mit dem Lifecycle-Designer einfach noch schön die Felder platzieren. Alles war ganz angenehm. Aha. Nochmals viel, viel schöner als in Smartphones.
Ja, das auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Wie war es bei dir, Chris? Wann waren deine ersten Berührungspunkte?
Ja, also ich habe es ja schon einleitend gesagt, 2018 bis 2021 die Ausbildung gemacht und als herangehender Formularspezialist hat es mich dann im zweiten Jahr getroffen, auch die Formulartechnologien durchzugehen. Ehrlich gesagt, damals war Subscript und Smartforms erstmal nur ganz leicht angekratzt, weil wir dann doch eher auf die Adobe Forms Technologie gehen wollten, erstmal in der Ausbildung. Dahingehend Adobe Forms erstmal eigentlich sehr angenehmer Einstieg, allein mit dieser grafischen Oberfläche. Ja, war eigentlich schnell herausgefunden, was man so tun kann. Natürlich nicht den Umfang, den es bietet, aber schon, um in das Thema gut einzusteigen. Aber da komme ich eher aus der anderen Richtung wie ihr, dass ich dann Subscript und Smartforms eher später in die Tiefe gegangen bin, lernen durfte. Und da ist die Thema UX, die User Experience, nicht so gut gewesen wie jetzt der Einstieg in Adobe Forms zum Beispiel.
Ja, ich bin ja immer der Älteste hier in der Runde meistens, ja, und mein erstes Erlebnis war ja tatsächlich mit Subscript, hat man ja drüber gesprochen, wie das ungefähr aufgebaut ist, ja, so Druckprogramm und Formular, das ist irgendwie eins, da vermischt sich alles. Smartforms, ne, nochmal zur Erinnerung, war im Jahr 2001, da hat sich das Ganze schon besser dargestellt, was so die Trennung zwischen Datenbeschaffung und Layout oder Formularprozessierung betrifft, das hat sich so fortgesetzt und ich glaube, mein erster Berührungspunkt war so 2011, 2012 mit Adobe Forms und also ne, für mich war ja schon von Subscript nach Smartform so boah, was plötzlich alles möglich ist. Sehr ähnlich war es damals auch mit Adobe Forms, weil ich sage immer so ein bisschen, der Lifecycle Designer ist wie Word in Anführungszeichen, ja, du kannst einen Text markieren und sagen, welche Schriftart soll es sein und welche Schriftgröße. Ja, das geht ganz einfach, so wie man es sich ja eigentlich wünscht. Das Tool ist natürlich auch sehr mächtig und da sind wir ja quasi so ein bisschen an den, was sind so die Merkmale von Adobe Forms, also womit muss ich mich denn als Entwickler beschäftigen? Kannst du da ein paar Worte dazu sagen, Chris, was ich als Entwickler jetzt können muss, vielleicht auch welche Voraussetzungen ich brauche?
Naja, also du sagst es ja schon, es ist im Endeffekt, du vergleichst es gerne mit Word, also man geht ja auch nach dem Prinzip eher what you see is what you get und das ist eben da auch das Schöne an dem Adobe Forms, das heißt, du hast die Möglichkeit per Drag and Drop im Endeffekt dir dein Formular zusammenzubasteln. Natürlich musst du auch vorher deine Schnittstelle für das Formular festlegen und wissen, wie dein Formular im Endeffekt aussehen soll, aber ja, den größten Teil kannst du per Drag and Drop dein Formular zusammenbasteln. Dann gibt es so verschiedene Paletten, nennt man das, wie du dein Formular entsprechend einstellen kannst, sprich, wie groß soll dieser und jener Bereich sein, den du andrucken willst, soll die Farbe so und so sein, die Schriftart so und so. Also ja, es gibt halt einfach eine sehr schöne grafische Oberfläche, an der du dich entlanghangeln kannst, um dein Formular aufzubauen.
Ja, ich sage immer so als Beispiel, also QR-Code zum Beispiel oder überhaupt irgendeinen Barcode, ne, und der Subscript oder Smartforms, war das mit gewissen Herausforderungen verbunden, nennen wir es mal so, in Adobe Forms Palette, ne, du hast gerade gesagt, Palette, Objektbibliothek heißt sie, glaube ich, die ziehe ich mir da rein, dann suche ich mir die Barcodes, ich habe sie mal gezählt, es waren, glaube ich, 49 Stück und dann hast du das Ding da.
Ja, klar, also es sind ja nicht nur die Objektbibliothek, wie du sie schon angeteased hast, sondern du kannst ja auch wirklich aus der Schnittstelle, die du an dein Formular übergibst, deine Tabelle beispielsweise direkt in dein Formular ziehen, in diese grafische Übersicht quasi ziehen. Es baut dir dein Formular direkt auf. Es schaut vielleicht noch nicht so aus, wie du es haben willst, aber dann hast du schon mal deine Tabelle mit Überschriften und den Zeilen im Endeffekt drunter und kannst die dann auch entsprechend anpassen, wie du sie haben willst. Ein bisschen dünner, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner und so weiter. Und kommst halt relativ schnell auch auf ein ansehnliches Ergebnis.
Ja. Kannst du mal zu den Voraussetzungen was sagen, die du jetzt auf dem Entwickler-PC brauchst, damit du das anwenden kannst?
Ja, auf dem Entwickler-PC ist immer die Voraussetzung auf jeden Fall, dass man den Lifecycle Designer, heißt er, kurz LCD, wird er auch meistens genannt, lokal installiert hast. Das ist im Endeffekt eine Anwendung, die es immer, wenn du in die Transaktion für Adobe Forms entsprechend, das ist die SFP-Transaktion, reinspringst, diesen Lifecycle-Designer aufbauen musst. Der muss eben lokal bei dir installiert sein, damit du diese grafische Oberfläche für dein Formular bekommst.
Ich habe übrigens neben der Abkürzung LCD, du hast es gerade gesagt, so kürzen wir das, glaube ich, mal ab. Gibt es auch die Abkürzung ALD, Adobe Lifecycle Designer. Ja, die liest man auch gelegentlich, deswegen ALD und LCD ist das Gleiche.
Okay, habe ich tatsächlich Begriffe, noch nie gehört.
Falls man die Begriffe irgendwo hört. Ne? Und letztendlich ist es ja so, du hast die Transaktion SFP gerade genannt. Der LCD ist da sozusagen embedded. Also es wirkt so, als ob es aus einem Guss ist. Ne? Es ist natürlich im Detail manchmal ein bisschen hakelig. Ich nenne mal so als Beispiel, wo man wirklich aufpassen muss, so vielleicht als Empfehlung gleich, man sollte sich immer vergewissern, ob man wirklich im Ändern-Modus des Formulars wirklich drin ist, also Formular ändern, weil der Lifecycle-Designer ist sozusagen immer änderbar. Also selbst wenn ich mir das Formular nur anzeigen will, ich kann da Dinge hin und her schieben, was vielleicht für einen Test auch mal ganz okay ist, weil ich will nur mal was austesten, ich will gar nicht speichern, dann ist es ein Vorteil. Wenn ich allerdings eine Änderung machen will und ich schiebe die Dinger hin und her, die Objekte, und kann da nicht speichern, dann kann es natürlich auch mühsam sein, ne? Weil dann muss ich das eventuell nochmal machen. Oder so ein Workaround wäre vielleicht, sich die XML-Quelle zu speichern und dann wieder hochzuladen. Das geht wahrscheinlich auch, aber das sollte man natürlich mit Vorsicht dran gehen.
Ja, wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall Fluch und Segen, dieser Anzeigenmodus. Für Testfälle kann es immer gut sein. Hier, wie ist es, wenn ich das jetzt mal hier umschiebe und möchte aber das im Endeffekt nicht speichern, sondern wirklich nur mal probieren? Dafür kann es wirklich gut sein, aber ich denke, jedem Entwickler, der mit Adobe Forms anfängt, ist es schon passiert, hat 3 Stunden entwickelt, will dann speichern, sucht den Speicherbutton, ist nicht da und ärgert sich ohne Ende, die ganze Arbeit nochmal wiederholen zu dürfen.
Ja, das ist hart.
Das ist hart, ja, genau, du sagst es. Vielleicht nochmal, ich würde mal zur Architektur, die noch notwendig ist, ein paar Worte sagen, weil wir haben ja gerade jetzt schon gelernt, okay, ich brauche diesen Lifecycle-Designer lokal auf meinem Entwickler-PC sozusagen installiert, wenn ich Formulare layouten will oder designen will, wie auch immer das nennt. Was es noch braucht, da sind wir jetzt aber eher auf der Serverseite, damit ich dann wirklich zur Laufzeit, also keine Ahnung, in dem Druckprogramm der Mahnung zum Beispiel oder einer Rechnung ein PDF erzeugen kann, brauche ich den sogenannten oder eigentlich die sogenannten ADS. Also ADS steht für Adobe Document Services. Das ist letztendlich, sagen wir mal so vereinfacht, ein Webservice, der, wenn er on-premise läuft, Stand heute auf einem Java-Stack läuft. Es gibt auch eine Cloud-Variante auf der SAP BTP, die man anbinden kann. Technisch liegt da eine RFC-Verbindung dahin, die halt entweder auf mein On-Premise-ADS zeigt oder halt in die Cloud. Diese RFC-Verbindung heißt tatsächlich auch ADS, ganz leicht zu merken, und steht auch meistens an erster Stelle, weil sie mit A beginnt. Also von daher schon mal leicht zu merken. Und gerade zu dem Thema, ja, bewegt die Szene momentan ein bisschen, also schon seit 2 Jahren, weil SAP mal die Richtung eingeschlagen hat, es wird ab 2027, 2030, Stichwort Abkündigung JavaStack, nur noch den ADS in der Cloud geben. Die DSAG hat ja dann wieder, ich sag mal, die Initiative ergriffen, ist mit Kunden und auch mit Partnern wie uns zum Beispiel an einen Tisch gegangen, und man hat sich überlegt, so nicht, liebe SAP. Es wurde ein Positionspapier erstellt, das ist jetzt so die ganze Geschichte. Stand jetzt ist es so, und Ankündigung war ja auf den Tech-Tagen im Februar in Hamburg, dass es eine lokale Version weitergeben wird, also die On-Premise-Variante, die wird nicht mehr auf dem Java-Stack laufen, weil der bleibt abgekündigt, und das Ganze wird dann auf der HANA XSA laufen und vermutlich bis mit dem S/4HANA-Release 2025 zur Verfügung stehen. Also so, ich würde mal so tippen, nächstes Jahr im Herbst kann man das Ganze auch tatsächlich anwenden. Davor müssen natürlich die Implementierung, Tests stattfinden. Und wir sind da im Austausch mit SAP, was so eine Testphase auch betrifft, wie wir da vielleicht mitwirken könnten.
Ist interessant, wenn man dann wieder sieht, damals der Wechsel von Smartforms zu dem Adobe Document Services hin, da war ja auch ganz, ganz viel Unklarheit. Wo kann man das überhaupt betreiben? Was muss man da installieren? Wie viel Wartung bedeutet das? Man merkt das jetzt auch nochmal, Technologiewechsel, alle stehen noch so ein bisschen mit so einem Fragezeichen da und überlegen sich, was bedeutet das eigentlich? Man muss ganz, ganz viele Unklarheiten erstmal beiseite schaffen.
Ja, und Unklarheiten gibt es tatsächlich auch manchmal bei uns zu Projektbeginn, ne? Weil wir fragen dann den Kunden natürlich, habt ihr den ADS? Und dann sagen die ja. Und wenn das Projekt beginnen soll, haben sie ihn dann vielleicht doch nicht. Und wir werden nachher nochmal einen Tipp bringen, wie man denn testen kann, ob der ADS auch läuft. Ganz einfache Möglichkeit, man muss ihn nur kennen, behaupte ich jetzt mal. werden wir nachher nochmal drauf eingehen.
Ja, aber mal so abgesehen von den technischen Voraussetzungen, die man im Hintergrund hat, ist aber der Wechsel grundsätzlich, den SAP hier bietet, um seine Formulartechnologien zum Beispiel umzustellen von Subscript, Smartforms auf Adobe Forms, zumindest SAP-seitig schon ja, gut und bedacht organisiert. Ich sage jetzt mal, SAP selber liefert beispielsweise, es waren auf jeden Fall 3700, wahrscheinlich Tendenz eher steigend, Templates aus, die man verwenden kann, um seine Formulare direkt von ja, Subscript und in eben Adobe Forms zu übernehmen. Und bei den 3700 sind auf jeden Fall viele wichtige, aber auch viele, die einem erstmal vielleicht gar nichts sagen, aber man sie irgendwann im Prozess braucht, Templates schon dabei, die auf jeden Fall ja den Einstieg oder den Umstieg auf Adobe Forms erheblich erleichtert.
Und genau das brauchst du auch. Du musst so viel Hilfestellung geben wie möglich. Und das hat die SAP da super organisiert, damit man tatsächlich diese Transition von alter Technologie zu neuer, die vor allen Dingen auch, du hast eben schön beschrieben, viel zugänglicher ist. Also wenn man jetzt halt moderne Arbeitsweisen gewohnt ist, ist der Adobe Lifecycle Designer schon ein ganz anderes Werkzeug. Ich glaube, die Funktion, die der hat, die hätte man jetzt im klassischen SAP-GUI früher gar nicht so nachbauen können. Und da muss man einfach so viel Hilfestellung wie möglich geben, damit aktuelle Entwickler halt diese Technologien auch adaptieren können.
Ja, ich würde vielleicht nochmal eine Hilfestellemöglichkeit erwähnen, die aber in der Praxis, würde ich sagen, nicht angewendet wird. Das ist diese Migrationsmöglichkeit von Smartforms nach Adobe Forms. Ja, also es gibt quasi technisch eine Funktion, also die aus einem Smartforms einen Adobe Forms generiert. Das kann man machen, ja. Erfahrungen aus der Praxis würde ich sagen, lieber Finger weg. Das kann man vielleicht mit einem einfachen Formular mal probieren. Vielleicht funktioniert es da, aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, man hat einfach so viel Nacharbeiten und man hat hinterher halt das gleiche Chaos wie vorher einfach. Ja. Und was auch in unseren Projekten, denke ich, oft der Fall ist, Chris, das kannst du vielleicht auch bestätigen, man findet in den alten Formularen immer Dinge, die nicht mehr benötigt werden. Das kriegt man aber erst in Abstimmung mit dem Fachbereich raus, ne? Und nicht durch ein Programm letztendlich. Woher will das Programm das wissen letztendlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Altlasten, die man über Jahre hinweg in den Formularen sammelt und sich anhäufen, aber sich niemand dann traut, sollten wir es jetzt drin lassen, sollten wir es nicht drin lassen? Also die bleiben da immer bestehen. Und ja, leider, was man auch jetzt in den Projekten merkt, was über die Jahre, die man jetzt seine Subscript-Formulare gepflegt hat, meistens dann ein, zwei Leute vielleicht dran waren, ja, sich um dieses Formular zu kümmern, die dann aber langsam in die Rente gehen zum Beispiel und dann halt natürlich das ganze Know-how zu dem Formular auch mitnehmen. Und dann traut sich natürlich kein Neuer mehr in dieses Formular ran, blickt vielleicht gar nicht durch, weiß nicht, wo er hingreifen muss und so weiter. Und ich kann aus meiner Perspektive auf jeden Fall sagen, dass Subscript, man ist gar nicht motiviert, ehrlich gesagt, Subscript anzufassen, weil die jungen Leute auch heutzutage sind ja auch alle eher an diese grafischen Oberflächen gewohnt. Also mir fällt es schon viel einfacher und viel angenehmer, an Adobe Forms ranzugehen, weil ich einfach sehe, was da passiert, und das hast du ja im Subscript nicht, beispielsweise Main-Bereich, du musst ewig durchscrollen, bis du eine bestimmte Stelle, die du haben willst, findest, und das hast du im Adobe eben nicht.
Was du aber Gutes hast, wenn du ja schon mit Smartphones zum Beispiel arbeitest, du hast eine klare Schnittstelle, so eine klare Signatur, also was da hineingeht. Und das ist ja das, wovon auch im Endeffekt man bei den Adobe Forms halt davon lebt, dass man wirklich, wenn man vorneweg die Daten schon ordentlich aufbereitet hat, dann kann man sagen, naja, möglichst im Formular wenig tun, platzieren an die richtige Stelle, vielleicht noch ein bisschen Formatierung mitgeben, wo es notwendig ist, und schon hat man eigentlich ein richtig schönes Formular. Wollte aber eben noch zu Franks Sache mit dem Formular umwandeln, automatischen Umwandeln und Aussagen. Also in der Praxis habe ich das tatsächlich auch so nicht gesehen, sondern eher auf der grüne Wiese beginnend. Also mit den Templates hat man sich dann das alte Formular angesehen und hat dann gestartet mit dem Template und hat gesagt, was müssen wir da jetzt dazu tun, damit es quasi wieder so ist, wie wir es halt in unserem Produktivsystem halt drinnen haben.
Ja. Genau, mir fällt gerade noch was zum Stichwort Motivation ein, Chris, weil du das gerade gesagt hast. Finde ich, ist ein wichtiger Punkt, und wir hatten vor kurzem ja einen Expert-Talk mit drei unseren Kunden, und da haben wir auch über dieses Thema diskutiert, weil die Kunden auch gesagt haben, also die Motivation ist halt jetzt eine viel andere mit einer neueren Technologie und dann vielleicht auch noch mit einem Add-on. Also wir haben auch ein Add-on, das nennt sich SSP Forms, da werden wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drauf eingehen. um customizbare Formulare bereitzustellen. Und die Motivation bei unseren Kunden ist halt allein durch den Technologiewechsel und durch das Add-on gestiegen, weil jemanden zu motivieren, in ein Subscript-Formular abzutauchen und in ein Druckprogramm abzutauchen, um irgendwo zu analysieren, hier an der Stelle muss jetzt wahrscheinlich eine Änderung rein. Das ist schon, und dann die Änderung natürlich noch durchführen, das ist schon sehr, sehr mühsam. Da kann unser Subscript Analyzing Tool helfen, Michael, um da den Einstieg zu erleichtern, genau, würde ich mal sagen. Das macht dann schon mehr Spaß. Aber am Ende muss ich ja trotzdem mich mit dem Subscript beschäftigen, ne?
Und da bin ich ja der Meinung, so viel wie möglich automatisieren. Lass es Software tun. Also alles, was man so typischerweise an statischen Analysen gegen irgendwelche Entwicklungsartefakte laufen lassen kann, immer im Vorfeld die Maschine machen lassen und sich dann von einem Berater oder einem Entwickler das Ergebnis halt ansehen lassen. Also dessen wertvolle Zeit bloß nicht damit, sag ich mal, verschwenden fast schon, indem man den stundenlang Subscript-Formulare lesen lässt.
Ja. Genau, wir bieten ja auch eine kostenlose Analysemöglichkeit an, Michael, ne? Das findet man auf unserer Homepage. Ja. Können wir ja den Link auch nochmal in die Shownotes packen. Da kann man ein Formular hinschicken, wir analysieren das und das wird dann auch tatsächlich besprochen, weil es ist immer eine Kombi, wie du sagst, finde ich, ne, analysieren lassen. Wie viel Buchungskreisabfragen habe ich denn zum Beispiel? Das kann das Programm rausfinden, ob der Buchungskreis zum Beispiel noch benötigt wird, ne? Vielleicht gibt's den gar nicht mehr. Das muss dann im Dialog stattfinden und das sind dann sozusagen auch die alten Zöpfe, die wir dann abschneiden können, weil ich mir vielleicht die Buchungskreisabfragen dann auf einen speziellen Buchungskreis sparen kann. Ich habe noch eine Ergänzung zu dem Thema, auch was du gesagt hast, Chris, mit den Kollegen, die in Rente gehen. Ja, wir sagen dann immer, das Wissen aus den Köpfen, genau von den Leuten, das muss ins Customizing. Ja, und das ist auch wieder so der Verweis darauf, Adobe Forms, ja, das ist eine coole Technologie, damit kann ich viel machen. Und dann kommen wir langsam mal zu dem Stichwort Bedingungen, weil jede Bedingung, Buchungskreis habe ich gerade erwähnt, macht die Welt halt ein bisschen komplizierter. Und wenn ich das in irgendeinem Programm dann irgendwo reinprogrammiere, ja, wenn der Buchungskreis 80 ist, dann bringe das Logo zum Beispiel, das ist noch einfach, ja, dann muss ich halt im Programmcode analysieren. Ich brauche einen Entwickler in der Regel. Und deswegen sag ich jetzt zum Beispiel immer, ne, Adobe Forms, ja, wie gesagt, coole Technologie. Aber du brauchst eigentlich was, gerade wenn es komplexere Formulare im SDM, MFI zum Beispiel sind, dass dir die Bedingungspflege vereinfacht. Und da wäre jetzt mal meine Frage an dich, Chris. Thema Bedingungen, wie nimmst du das wahr in den Projekten? Wo liegen da so die Knackpunkte, die Herausforderungen?
Naja, grundsätzlich im Adobe, du hast ja mehrere Möglichkeiten, erstmal um Bedingungen zu pflegen. Du hast es ja schon angesprochen, entweder im Coding, sprich in der Datenbeschaffung, im Druckprogramm. Du kannst sie aber auch im Formularkontext pflegen. Du kannst aber auch Formularscripting pflegen, indem du ja deine Bedingungen im Endeffekt pflegen kannst vom Scripting. Das sage ich jetzt mal gleich vorab, würde ich erstmal abraten, das vermeiden. So gut es geht, vor allem zum Beispiel in Tabellen, weil das einfach ziemlich an der Performance vom Formular einfach kratzt. Hat man jetzt zum Beispiel eine Tabelle mit vielen Positionen und ruft für jede Position hier ein Scripting auf, wo eine Bedingung drin steht, da kratzt das auf jeden Fall an der Performance. Ja. Ja, aber grundsätzlich zu den Bedingungen, es ist immer am schönsten, wenn man die Bedingungen auf jeden Fall an einer zentralen Stelle hat, wo man sie einpflegen kann. Du hast es ja schon gesagt, Stichpunkt Add-ons. Ich bin ja aufgrund meiner Herkunft aus dem Hause Software gesegnet mit dem SSP Forms Tool, sage ich mal, wo wir ja Formulare customizbar machen können. Das heißt, in einer Customizing-Übersicht unsere Bedingungen im Endeffekt pflegen und ja, leicht auch finden und abändern können. Es braucht keinen Entwickler. Und ja, das erleichtert das Leben als Entwickler auf jeden Fall immens.
Genau, würde ich auch so sehen. Du kannst natürlich dir so ein Customizing auch selber bauen. Also damit meine ich jetzt nicht dich, Chris, sondern unsere Kunden oder mögliche Anwender oder Entwickler, die mit Formularen zu tun. Man kann sich so ein Customizing natürlich auch selber bauen. Das haben auch viele gemacht. Ja, also die meisten kommen natürlich auch auf die Idee, okay, ich brauche für das Logo vielleicht eine Tabelle, wo ich Logos ablegen kann. Ich brauche eine Tabelle für Texte, für Fußtexte, für die Infobox vielleicht, um das Ganze ein bisschen nicht generischer, sondern bedienbarer zu machen. In der Regel ist es dann meistens so, dass man dann viele Tabellen hat, die man mit der Transaktion SM30 pflegt, die man natürlich dann alle namentlich kennen muss. So die nächste Stufe ist dann so ein View-Cluster, sagt wahrscheinlich vielen was, um die einzelnen Tabellen wieder zusammenzufassen. Und letztendlich haben wir uns halt vor, ja, es ist jetzt schon 12 Jahre sogar her, dazu entschlossen, aus den ganzen Erfahrungen, die wir in den Jahren davor gesammelt haben, ein Produkt zu entwickeln. Das ist eben das SS Performs, wo wir auch mittlerweile natürlich eine sehr gute Marktreife haben. Wir haben viele Kunden, wir haben Release-Management und. Und deswegen muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wie gehe ich mit den Bedingungen um? Ich würde vielleicht mal so ein paar typische Bedingungen einfach mal aufzählen, damit es noch ein bisschen konkreter wird. Also was wir damit meinen, sind ja eben dann diese Buchungskreisabfragen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ne? Im SD ist es oft dann Verkaufsorganisation Abfragen, im MM sind wir wieder bei Einkaufsorganisation Abfragen. Im PP, PM, QM-Umfeld ist es meistens dann das Werk, was noch ins Spiel kommt. Ja, das sind aber so die High-Level-Kriterien. Dann hat man es natürlich oft mit so Dingen zu tun, welcher Vertriebsbelegstyp ist es denn zum Beispiel? Ne? Ist es eine Rechnung oder ist es nur eine Proforma-Rechnung zum Beispiel? Ja, also habe ich die nächsten Abfragen und vor allem auch länderspezifische Dinge, gerade bei einer Rechnung. Ja, für eine Rechnung nach Honduras muss der Text aufgedruckt werden. Natürlich in der geeigneten Sprache, das kommt noch dazu. Da kommen wir langsam zum Thema Übersetzung. Und Übersetzungen, denken wir immer gleich an die Transaktion SE63. Da zuckt dann meistens jeder zusammen. Denkt sich, oh Gott, Übersetzung mache ich lieber nicht. Im Adobe-Fall muss quasi das XML, was da letztendlich dahinter liegt, übersetzt werden. Das ist zwar vielleicht machbar, aber macht auch nicht unbedingt Spaß. Kannst du da noch mal ein paar Worte sagen, Chris, was so Thema Übersetzungen, wo da so die Probleme und die Lösungen liegen letztendlich?
Naja, grundsätzlich, du hast es ja schon angesprochen, auch im Adobe Forms ist es möglich, wenn man hier den Substandard verwendet, über die SE63 die Übersetzungen zu pflegen. Ja, sehen die meisten, ehrlich gesagt, auch Kunden, die jetzt nicht unser SSB Forms benutzen, von ab und verwenden beispielsweise eigene Datenbanktabellen, in denen Übersetzungen gepflegt sind, auf die dann zugegriffen wird. Und genauso ist es ja auch dann bei uns, wenn wir was entwickeln im SSB Forms Kontext. Ich würde es mal ganz kurz anreißen, gibt es zum Beispiel unser Beschriftungstool, das genauso auch auf Datenbanktabellen zugreift, in denen wir Übersetzungen pflegen können und diese dann per Laufzeit während der Datenbeschaffung für die Formulare entsprechend je nach Formularsprache die entsprechende Übersetzung aus dieser Tabelle zieht. Und das kann man natürlich auch in abgeschwächter Form immer in jeglichen Kundenprojekten so nachbauen, sage ich mal. Man verwendet eine Datenbanktabelle, pflegt hier seine Übersetzungen ein in den Sprachen, die man braucht und lässt sich das per Laufzeit beispielsweise einfach ziehen.
Ja, ich nenne da nochmal so ein, zwei Vorteile vielleicht, die jetzt bei uns drin sind. Ne? Stichwort Verwendungsnachweis. Ich glaube, das hat jeder Entwickler gern, wenn ich irgendwie sehe, dieser Text zum Beispiel, wo wird denn der verwendet? Ja, klassischerweise habe ich das erstmal nicht. Bei uns klick, ne, und dann siehst du, in der Rechnung, im Auftrag, in der Lieferschein wird dieser Text verwendet. Das heißt, wenn ich ihn jetzt ändere, sollte ich mal gucken, ob der auch wirklich aufs Formular passt in den drei genannten Formularen. Ne? Also das sind, denke ich, noch so Vorteile oder Stichwort, es kommt ein Land dazu, wo man noch keine Übersetzungen hat, Spanisch zum Beispiel, ja, dann haben wir halt die Möglichkeit, ein Excel downzuloaden, das jetzt vereinfacht gesagt nach Spanien zu schicken, wir tragen das ein, wir laden es wieder hoch und das Ganze noch mit Transportanschluss. Also das sind alles Dinge, die kann man sich alles selber basteln, ja, aber ist natürlich mit gewissem Aufwand und am Anfang, gerade am Anfang, immer mit gewissen Kinderkrankheiten eben verbunden.
Ja, und vor allem, du hast es ja auch schon kurz angerissen, man hat dann natürlich auch die ganzen Tabellen zum Beispiel, die man alle wissen und pflegen muss. Ne? Auch, du hast es bei den Bedingungen ja kurz schon angesprochen, man kann für alles natürlich seine Tabellen anlegen, was ja auch schön und gut ist, die man dann auch pflegen kann, aber du musst sie wissen und du musst sie pflegen. Und da habe ich schon einige Kunden gesehen, die da wirklich 30, 40 und mehr Tabellen teilweise im Einsatz haben, nur um Bedingungen abzugreifen, Übersetzungen zu pflegen und so weiter. Und das geht wesentlich, wesentlich eleganter.
Genau.
In der Praxis unterschätzt man sowas oft. Also die Idee und die Motivation ist am Anfang immer richtig groß, sich so ein eigenes Framework zu bauen. Und am Ende hat man eigentlich doch nochmal eine absolute Geheimwissenschaft, weil nur ein paar Leute, die da so richtig motiviert drin gegangen haben, haben da das ganze Framework gebaut. Und das dann, das ist eigentlich ein richtiges kleines Produkt. Also jeder, der sich ein Framework so baut für sowas, baut ein kleines Softwareprodukt, das auch einen Lebenszyklus hat. Und das unterschätzt man. Das unterschätzt man dann grandios. Also da ist dann wiederum eine Add-on-Software von einem Lieferanten, von wirklich einem Software-Lieferanten, der das hauptberuflich macht sozusagen, da ist schon Gold wert.
Also ich habe gerade ein kleines Déjà-vu, wie du so erzählst, Michael. Ich kann mich an eine Customizing-Tabelle bei einem Kunden erinnern, ne? Die hat er sich selber gebastelt. Da waren als Spaltenbeschreibungen, über jeder Spalte war ein Plus, also du konntest nur sehen Plus, und es war dann ein J oder ein N für Ausgabe Ja, Ausgabe Nein einzutragen. Und der wusste halt, dass die fünfte Spalte die Belegart zum Beispiel ist oder sowas, ne? Und das hast du teilweise nur durch Programmanalyse rausbekommen, welche Spalte was bedeutet. Also ja, es war flexibel, aber nur mit gewissen, also mit Spezialwissen bedienbar letztendlich, ne?
Erinnert schwer an die Bildsteuerung im MM mit irgendwelchen Punkten, Minus, Plus und solchen Sachen.
Das macht Freude, ne?
Ja, genau, das kann man dann sofort fließend ablesen, wenn man dann irgendwie 50 Plus, Minus Punkte vor sich hat.
Ja, okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir mal, die Technik haben wir jetzt beschrieben, kommen wir mal zu unseren Tipps, die wir heute mit auf den Weg geben können. Wir haben heute zwei Tipps tatsächlich wieder mal. Einen hau ich mal kurz raus. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass man relativ einfach testen kann, ob der oder die ADS im Hintergrund laufen. Und da gibt es ein Testprogramm. Also wenn man jetzt in die SE38 geht oder auch in die SA38 und man ruft das Programm FP-Test-00 auf, führt das Ganze mal aus, versucht eine Druckvorschau zu bekommen. Und wenn man dann ein PDF sieht, dann ist die Welt in Ordnung. Dann läuft der ADS hinten dran. Wenn hier ein Fehler kommt, ja, dann ist was zu tun. Das kann natürlich nur eine Kleinigkeit sein. Oder es kann bedeuten, dass der ADS noch überhaupt nicht da ist. Ja, und dann muss man natürlich tätig werden, an die Administration gehen und das sozusagen beauftragen, wenn man mit Adobe Forms arbeiten will. Aber Chris, ich glaube, du hast noch einen viel besseren Tipp.
Ja, also den Tipp, alle liebe Formularentwickler, die ihr zuhört, hört jetzt gut zu, denn dieser Tipp, der wird euch euer Leben ja vereinfachen. Es gibt ja die Möglichkeit, im Adobe Forms eine PDF-Vorschau auszugeben. Die Leute, die vielleicht schon entwickelt haben und die nie verwendet haben, ja, die ist wirklich, wirklich sehr, sehr nützlich. Im Endeffekt ist es also möglich, sich die XML-Datei eines, zum Beispiel im Außenproduktivsystem, zu ziehen und dann während der Entwicklung die Änderungen direkt anzeigen zu lassen über diese PDF-Vorschau im Adobe Lifecycle Designer. Ich würde es mal ganz kurz anreißen, wie es funktioniert. Ist auch ziemlich simpel im Endeffekt. Über die SFP-Transaktion kann man in den Einstellungen einen Trace aktivieren. Natürlich auf dem entsprechenden System, wo man die Testdaten dann auch hat, muss dann das Formular in der Druckansicht ausgeben und kann dann in den Formulardateien sich diese XML-Datei ziehen. Diese dann einfach im Lifecycle Designer auf dem Entwicklungssystem auch wieder in den Einstellungen, in den Formulareinstellungen, in der Vorschau im Endeffekt hochladen und kann dann mit den entsprechenden Testdaten, die man sich ja während der Laufzeit beispielsweise aus dem Produktivsystem gezogen hat, die Anpassungen am Formular direkt im Entwicklungssystem auch anschauen. Das hilft ungemein, um ja zum Beispiel Layout-Anpassungen so schnell wie möglich ja überblicken zu können. Ja, was macht meine Änderung überhaupt? Wie wirkt sich das aufs Formular aus mit den Daten, die es im Endeffekt auf dem Produktivsystem zum Beispiel schon gibt?
Ja, gerade ich nehme mal so typische Probleme wie Seitenumbrüche, die nicht richtig funktionieren, ne? Das kannst du manchmal nur mit Daten aus dem Produktivsystem und das lässt sich dann über die Art und Weise halt relativ leicht bewerkstelligen. Ich sehe gerade so einen LinkedIn-Post vor mir, wo wir das, was du gerade erzählt hast, mit ein paar Screenshots nochmal darlegen können, um das vielleicht wirklich auch mal zu zeigen, du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin, um das Ganze wirklich konkret nachvollziehbar zu machen, ne? Ich glaube, das wäre eine gute Sache.
Das ist eine super Idee für die Sub-Community.
Genau.
Das ist mal ein ganz nützlicher LinkedIn-Post.
Ja, haben wir ja viele davon, Michael. So, kommen wir mal zum Fazit unserer heutigen Folge. Ich weiß nicht, Michael, willst du das vielleicht übernehmen aus deiner, nach dem, was du jetzt von uns so als Input bekommen hast, also vor allem von Chris als Input bekommen hast?
Gerne und würde sagen, nutzt es, macht Adobe Forms. Nutzt die technologischen Vorteile. Ich hoffe, dass wir das jetzt heute gut rübergebracht haben. Da sind viele Vorteile, sich damit zu beschäftigen. Wir haben heute sogar psychologische Effekte rausgearbeitet von neuen Technologien, dass man die lieber gerne angeht. Es ist eine runde Sache schon. Es ist eine tolle Sache. Jetzt, wer die Vergangenheit kennt, der wird sagen, definitiv besser als alles davor. Und wer sie nicht kennt, sagt, hey, das, was jetzt gerade da ist, das ist doch richtig State of the Art. Damit kann man was machen.
Ja, da habe ich, glaube ich, jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
Nee, klingt.
Spitze. Dann verweisen wir nochmal auf ein paar Dinge. Expert Talk habe ich vorhin schon angesprochen. Wir hatten Anfang März einen Expert Talk, wo drei unserer Kunden dabei waren, die Heidelberger Druckmaschinen AG, die SICK AG und die Burkhardt Werke. Und kann ich nur empfehlen, sich mal anzuhören, was die für unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und wie sie quasi in eine bessere Formularwelt gekommen sind und vor allem, wie sie heute davon profitieren. Also Stichwort Aufwand in der Pflege und solche Dinge. Das würde ich schon mal ans Herz legen, ist auf YouTube zu finden in unserem Software-YouTube-Kanal. Dann würde ich gern auf unsere Freunde der ABAP-Conf verweisen, beziehungsweise wir waren da ja auch schon Inputgeber, Michael, ne? Du glaube ich schon, wie oft? Zweimal, dreimal?
Dreimal jetzt.
Ja. Klasse. Ich habe einen Vortrag gehalten, Michael eben drei Vorträge. Und die ABAP-Conf wird diesmal im Juni auch stattfinden, am 6.6. in St. Leon Roth, also bei Waldorf. Diesmal eben wirklich vor Ort, nennt sich dann, glaube ich, auch ABAP-Conf Europe. Und wir werden beide da sein. Also man kann uns da sehen, kann mit uns reden. Ich spreche jetzt einfach für dich, Michael. Es würde uns freuen, wenn auch jemand uns auf den Podcast anspricht. Vielleicht gibt es auch Themenvorschläge. Oder jemand will sogar zu Gast sein, das dann auch gerne mal vorbeischauen bei uns. Und dann komme ich noch zu einem letzten Punkt und das ist jetzt eine Neuerung in unserem Podcast. Jetzt bitte nochmal gut zuhören, weil es besteht jetzt die Möglichkeit, direkt in unserem Podcast mitzuwirken. Ich sage jetzt mal so schön technisch gesprochen asynchron. Aber es besteht die Möglichkeit, eine Sprachnachricht zu schicken an die E-Mail-Adresse podcast@software.de. Ich beschreibe mal kurz, wie das auf einem iPhone funktioniert. Also auf dem iPhone, ich gehe mal davon aus, auf einem Android-Handy wird es auch die Möglichkeit geben. Ja, man kann ja eine Sprachnachricht aufnehmen. Ich glaube, die App beim iPhone heißt Sprachmemo. Kann ich aufnehmen, ganz unkompliziert, und dann überteilen, an die E-Mail-Adresse schicken und da bitte dann podcast@software.de. angeben, gerne auch noch kurz dazu sagen, wer ihr seid, was euer Thema oder was euch so bewegt im Arbeitsalltag und auch welche Fragen ihr habt. Und ganz konkret geht's in der nächsten Folge um die sogenannten SAP Cloud Forms. Ich würde jetzt mal sagen, das ist eine sowas, also ist auf Adobe Forms basierend, aber Stichwort Fiori Apps und Public Cloud. Und das Thema S/4HANA Output Management wird uns in der nächsten Folge beschäftigen, und wenn ihr da Fragen zu speziell diesem Thema habt, dann bitte eine Sprachnachricht senden, dann würden wir die wahrscheinlich auch einblenden in den Podcast. Das muss euch natürlich bewusst sein, dass ihr dann da auch zu hören seid, und das wollen wir mal ausprobieren, ob das funktioniert. Gerne auch Feedback geben über die Möglichkeit, würden wir uns auch freuen, wenn Feedback zu einzelnen Folgen ist oder halt auch Themenvorschläge zum Beispiel über die Möglichkeit kommen. Ihr könnt natürlich auch eine Text-E-Mail schreiben an podcast@software.de, das geht natürlich genauso. Aber die Sprachnachricht ist die Möglichkeit, eben direkt in unserem Podcast Platz zu finden. Okay, dann sind wir, denke ich, am Ende. Chris, vielen Dank. War echt spannend, was du so erzählt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War eine interessante Runde, interessante Diskussion.
Gerne wieder, Chris, wenn wir dann in die Vertiefung gehen mal zu einigen Themen, weil im Moment sind wir ja noch wirklich Flughöhe, weiß ich nicht,
3000. Ja, wir haben
3000.
An der Oberfläche gekratzt.
Da gibt es Einzelthemen, allein das QR könnte mal spannend sein, Barcodes könnte mal spannend sein zu vertiefen, und dann sehen wir uns doch bestimmt wieder.
Genau. Ja, wunderbar. Dann haben wir es für heute. Dann ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Zuhören auf jeden Fall.
We Love Formulare. Der SAP Formular Podcast wird produziert von der Software AG und der Educated Bytes GmbH.